Meine sehr verehrten Damen und Herren.
Ich begrüße Sie herzlich zur Abschlussvorlesung von Kritik der reinen Computation für den 26. Februar 2021. Sie ist die 14. und finale Vorlesung meines ersten Semesters an der Humboldt-Universität zu Berlin und soll nun nochmals alles bisher Gesagte zusammenbringen und synthetisieren, wobei ich zuletzt einen Ausblick auf das nächste Semester wagen möchte. In den ersten 6 Vorlesungen wurden einige Grundlagen entlang der Fragen, was ist Kritik, was bedeutet rein und was ist Computation, dargelegt, wobei in der Einführungsvorlesung auch Michel Foucaults Konzept des Dispositivs eingeführt wurde. Des Weiteren wurden 2 Vermutungen, nämlich einerseits, dass Computation nicht nur etwas mit Logik zu tun hat, sondern auch mit Logistik und andererseits, dass sie darüber hinaus auch etwas mit Rhetorik zu tun hat, vertieft. Es ging also bereits von Anfang an um die Herausarbeitung der Machtverhältnisse, die in Prozessen der Berechnung, Einschätzung und Beurteilung zusammen mit der Techno-Epistemik der genealogischen Kontexte, aus der diese Prozesse stammen, verschränkt sind. In der Einführungsvorlesung wurde zudem erstens auf die eher neuere Bewegung der kritischen Medienwissenschaften, die versucht, die marxistische Theorie vor allem in Bezug auf die Produktivität und Operativität digitaler Medien zu entwickeln, und zweitens auf den von Georg Christoph Tholen formulierten starken Medienbegriff verwiesen. Medientechnologien, auch digitale, das heißt Verbünde, Netzwerke und Dispositive von Algorithmen, Protokollen, Daten und Codes mit Silizium, Lithium, Coltan, Gold, Aluminium, Neodym etc. basierter energiekonsumierender Technologie und ihrer Umwelt sind nicht nur Instrumente und Mittel, sondern besitzen eine Eigenheit und Komplexität, die manchmal Effekte und Rhythmen zeitigen, die selbst von ihren Designerinnen weder intendiert waren noch geplant wurden. Die Kritik der reinen Computation begann mit der Frage, was ist Computation, und legte dabei einige historische Kontexte der europäischen Kulturgeschichte frei. Der Tauchgang und die Auslotung begann im antiken Rom, hüpfte über die Osterberechnung im Mittelalter in die Zeit der Aufklärung und bis ins 19. Jahrhundert. Eine Schlüsselszene für die Medienkritik, Genealogie und Archäologie von Computation war die auf dem Prinzip der Arbeitsteilung nach Adam Smith beruhende Computermanufaktur Gaspard de Pronis um 1800, also nur etwa 10 Jahre nach der Veröffentlichung der Kritik der reinen Vernunft Immanuel Kants. Nach dem historischen Tiefgang wurde die Frage, was bedeutet Reinheit, diskutiert. Dabei habe ich erst einmal das digitale Wörterbuch der deutschen Sprache zu Rate gezogen und 3 Bedeutungen konturiert. Erstens, rein im Sinne von ohne fremdartige Bestandteile, ungemischt, unverfälscht, frei von Schmutz, sauber. Zweitens, rein im Sinne von ausschließlich und ohne die Berücksichtigung anderer Möglichkeiten. Und drittens, rein im Sinne von unbelastet von Schuld, unverdorben, edel. Gerade die 3. Bedeutung wies auf die stark ethisch-politische Komponente des Reinheitsbegriffs hin. In einem Zwischenschritt habe ich auf die Unmöglichkeit einer reinen Computation verwiesen, sowohl aus technologisch exakten als auch aus strukturell-kategorischen Perspektiven. Nicht nur ist Computation niemals reine Logik oder basiert, wenn operativ, nie auf rein symbolischen Operationen, sondern ist stets mit logistischen, rhetorischen und produktiv-materiellen Aspekten verschränkt. Die Hardware, die die Computation durchführt, ist erstens das Produkt einer industriellen, ressourcenverbrauchenden Logistik, zweitens ist der Vollzug der Computation auch ein logistischer Prozess, drittens ist diese Computation selbst ein Schritt einer logistisch organisierten Produktion von Wissen, Innovation, Kultur oder vielleicht auch Kritik. Computation ist stets unrein, weil sie nicht nur ein Resultat von Produktionsprozessen unterschiedlicher Mächte ist, sondern weil sie als rhetorisches Mittel auch Entscheidungen bezüglich der Ausgestaltung dieser Produktionsprozesse beeinflussen kann. Der Umweg über eine signalbasierte Medienarchäologie algorithmischer Prozesse im Computer zeigte die vielfältigen Schichten von Computation und wie dieses Bild der Aufschichtung, auch Stack genannt, ebenso auf planetarischer Ebene greifbar wird. Im Zuge der Kritik der reinen Computation kam dann bald ein anderer Aspekt ins Spiel, nämlich jener der Aufklärung und Selbstermächtigung. Denn die Ausgangslage für die Vorlesung bildete die Übermacht der Big Tech oder der GAFAM, also Google, Amazon, Facebook, Apple und Microsoft, deren Finanzkraft und Macht seit der Finanzkrise 2008 massiv zunahm. Wenn Computation einen reinen Kern hätte, könnte er doch die Grundlage einer wirksamen Gegentechnologie liefern und ein hoffnungsvolles Befreiungsmittel aus den Fesseln und Zwängen der historisch entstandenen gesellschaftlichen Verschränkungen unreiner Computation mit der Macht der Mächtigen bilden. Dass die Ernüchterung dieser Hoffnung schon bei ihrer Formulierung eingeplant ist, ist ironisch zu betrachten, denn als Hoffnung darf und soll sie genau so formuliert werden. In der realen Operativität hingegen gilt es natürlich zu beachten, dass dieses Vorgehen selbst unrein ist, denn jegliche Form von Kategorisierung, Beurteilung und Kritik ist situiert und unrein. Ironischerweise schwingt also die Kritik der Computation zwischen ihrer reinen, symbolisch-theoretischen und unreinen, faktisch-realen Seite hin und her. Hier wurde auf Donna Haraways Konzept des Cyborgs referiert, der den Dualismus Natur-Kultur bzw. Natur-Technik endgültig aus dem Weg räumte und die seit jeher existierende Verschränkung menschlicher Wesen mit ihren Instrumenten und Werkzeugen betonte. Dabei sei es laut Haraway unerlässlich, ich zitiere, mit all unseren Teilen in eine ironische Kommunikation einzutreten. Die Cyborg-Vision kann uns einen Weg weisen aus diesem Irrgarten der Dualismen, mit denen wir uns bisher unsere Werkzeuge erklärt haben. Ende Zitat. Die Kritik der reinen Computation als kritische Überlegung der Möglichkeitsbedingungen der reinen Computation, analog zu Immanuel Kants Frage, ob reine Vernunft möglich wäre und wenn, dann unter welchen Bedingungen, basiert auf den vorerst intuitiv vorgenommenen Vergleich zweier Jahreszahlen, nämlich 1784 einerseits und 1984 andererseits. Dies werde ich nun kurz ausführen. 1784 erschien Kants berühmter Aufsatz »Was ist Aufklärung?«, die in der Dezemberausgabe der sogenannten Berlinischen Monatsschrift erschien und mit folgenden berühmt gewordenen Worten begann, ich zitiere, »Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen.« Ende Zitat. Aufklärung ist also als Befreiung aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit zu verstehen, die natürlich auch Rücksicht auf die Umwelt nehmen müsste. Es ging Kant dann letztendlich auch darum, neue Grundsätze des Regierens zu formulieren und forderte, ich zitiere, den Menschen, der nun mehr als Maschine ist, seiner Würde gemäß zu behandeln. Ende Zitat. Menschen sind, so Kant, mehr als Maschinen, gleichzeitig sind sie, wie die historischen Kontexte der Computation zeigten, auch Maschinen oder Teil einer Maschinerie. Dies zeigte auch der Blick in die Begriffsgeschichte von Technologie und Statistik. Statistik wurde im 18. Jahrhundert erstmals als Staatskunde und Staatsbeschreibung definiert und Technologie etwa zur selben Zeit als eine Wissenschaft, die erforscht, was man veranstalten, anlegen, anordnen, beurteilen, regieren, erhalten, verbessern und nutzen soll. Dass Computer eben nicht nur Maschinen sind, sondern auch Menschen waren, ist kein Zufall, sondern ein besonders ironischer Umstand der gleich ursprünglichen Verschränkung von Mensch und Maschine. Kant steht damit meines Erachtens nicht am Anfang der Aufklärung, sondern am Endpunkt der ersten kapitalistischen Eskalation vernünftiger Ausbeutungsmechanismen wie jene der Computermanufaktur de Pronis, die er vielleicht auch kannte, sicherlich aber als des Menschen unwürdig beurteilt hätte. Fast 200 Jahre später, im Januar 1983, hielt Michel Foucault eine Vorlesung am Collège de France mit dem gleichen Titel wie Kants berühmt gewordener Aufsatz. ähnlich wie Kant, 1784 am Ende einer ersten Eskalationswelle des Kapitalismus stand und mehr Selbstermächtigung durch Vernunft forderte, so plädierte Michel Foucault 200 Jahre später für Kritik als Kombination von Archäologie und Genealogie, um neue Möglichkeiten der Befreiung aus den Dispositiven und Diskursen der Moderne zu finden. Dabei beschreibt er, wie eng die moderne Philosophie mit der Beantwortung genau jener Frage, die Kant bereits gestellt hatte, verschränkt sei und es im Kern immer noch um Kritik geht. Kritik besteht, so Foucault, ich zitiere, in der Analyse der Grenzen und ihrer Reflexion. Ende Zitat. Weiter definiert er Kritik, ich zitiere, als historische Untersuchung der Ereignisse, die uns dazu geführt haben, uns als Subjekte dessen, was wir tun, denken und sagen, zu konstituieren und anzuerkennen. In diesem Sinne ist Kritik nicht transzendental und ihr Ziel ist nicht die Ermöglichung einer Metaphysik, sie ist in ihrer Absicht genealogisch und in ihrer Methode archäologisch und nicht transzendental, insofern als sie nicht versucht, die universalen Strukturen aller Erkenntnis oder jeder möglichen moralischen Handlung zu identifizieren, sondern die Fälle von Diskursen zu behandeln sucht, die das, was wir denken, sagen und tun, in verschiedensten historischen Ereignissen bezeichnen. Und diese Kritik wird insofern genealogisch sein, als sie nicht aus der Form unseres Seins das ableitet, was wir unmöglich tun und wissen können, sondern sie wird in der Kontingenz, die uns zu dem gemacht hat, was wir sind, die Möglichkeit auffinden, nicht länger das zu sein, zu tun oder zu denken, was wir sind, tun oder denken. Ende Zitat. Infolgedessen adressierte die Kritik der reinen Computation, die ich hier in 14 Vorlesungen versucht habe zu entfalten, die Kontingenz der aktuellen medialen Lage, die durch den digitalen Kapitalismus definiert und durch mächtige Algorithmen und Protokolle der aktuellen sozialen Medien, den Smartphones, Laptops und durch die versteckten digitalen Infrastrukturen vorgegeben werden. Rückblickend wurde erstens die lineare Regression als statistisches Verfahren und die damit zusammenhängende algorithmische Diskriminierung, zweitens das Microtargeting in sozialen Medien mittels der Netzwerksanalyse, das Prinzip der Homophilie, drittens die Graphentheorie und schließlich der Bereich der Computermodellierung untersucht. Hinzu kamen tangierende Bereiche wie die digitale Heimarbeit, etwa durch Amazon Mechanical Turk, als Fortsetzung der Ausbeutung von Operatorinnen, zuerst nur von Stift und Papier, später von Rechenmaschinen oder Telefonschaltwerken und eben jüngst vor dem Bildschirm mit Tastatur und Maus. Die damit zusammenhängende Mediengeschichte der Arbeitswissenschaft wurde anhand den einschlägigen Kontexten des Taylorismus und der Time and Motion Studies von Frank and Lillian Gilbreth um 1910 und Walter Benjamins Analyse des Filmschauspielers als optisch vermessener Arbeiter ergänzt. Diese Dispositive der Vermessung führten dann nicht nur in das aktuelle Tracking und Monitoring, etwa von Food-Lieferdienstarbeiterinnen, Amazon-Warenlogistikarbeiterinnen oder zum Einsatz von Gesichtsanalysealgorithmen in Bewerbungsverfahren, sondern auch zur allgegenwärtigen Verdatung aller erfassbaren Online-Interaktionen, die getätigt werden. Die sechste Vorlesung führte eine weitere Form der Kritik ein, nämlich jene der politischen Ökonomie durch Karl Marx, der die Naturalisierung von Ware, Tausch und Geld kritisierte. Dabei wurde auch die Wertabspaltungskritik und der zu durchbrechende Automatismus Geld, Ware, mehr Geld, der als Algorithmus des Kapitalismus im Zusammenspiel mit dem freien Markt für die weltweit zunehmende Ungleichheit und die Klimaerwärmung sorgt, eingeführt. Dass die Digitalisierung hier eine maßgebliche Beschleunigungsfunktion ausübt, scheint klar zu sein. Die Vorlesungen haben schließlich weniger die Prozesse der Datenextraktion als solche untersucht, dies müsste gesondert passieren, sondern vor allem nachgezeichnet, wie es dazu gekommen ist, ganz im Sinne der Genealogie Foucaults. Die Vertiefung in die Grundlagen der marxistischen Theorie ermöglichte die Metaphorisierung etwa des Tauschprozesses mit medientechnologischen Vermittlungs- und Übertragungsprozessen ganz allgemein. Der Tastendruck auf dem Keyboard, der am Bildschirm den entsprechenden Buchstaben erscheinen lässt, scheint strukturell betrachtet eine Ähnlichkeit zu haben mit der Übermittlung von Preisen etwa in einem Markt. Auch die Wertbildungsprozesse, die Produkte und Arbeit erst tauschbar machen, scheinen auf ähnlicher Weise dem Bilden von Korrelationen, wie es in der Datenanalyse geschieht, strukturell ähnlich zu sein. Dabei wurde nebenbei auch konstatiert, dass Medien vormals getrennte, abgespaltene Bereiche wieder näher bringen und damit sinnvoll korrelieren könnten. Die Verschränkung des Ressourcenabbaus in fernen Ländern mit unseren Smartphones, die wir tagtäglich benutzen, könnte sicht-, hör- und spürbar gemacht werden. In der achten Vorlesung ging es dann im Ping-Pong-Verfahren oder nachrichtentechnischer formuliert, oszillierend, um zwei Fragen. Wie können wir den freien Markt überwinden und welche Formen von Computation kämen dabei ins Spiel? Und wie können Alternativen zu den ausbeuterischen und gleichzeitig polarisierenden sozialen Netzwerken wie Facebook gebildet werden? Welche Formen von Computation wären dabei wichtig? Zuerst ging es aber darum, zu klären, wieso der freie Markt in den Wirtschaftswissenschaften so wichtig ist. Dabei wurden weitere, vor allem wirtschaftshistorische Kontexte aufgedeckt, die aber auch medienwissenschaftlich fruchtbar gemacht werden könnten, weil sie stets mit medialen Konzepten wie Information und Signal operieren. Friedrich von Hayek, einer der Begründer des Neoliberalismus, definierte im Zuge der sogenannten Socialist Calculation Debate den freien Markt als dezentral organisiertes Informationssystem, worin Eigentums- und Verwertungsrechte auf Waren und Dienstleistungen getauscht werden und dabei durch den freien Konkurrenzkampf der Marktteilnehmerinnen wie von alleine der beste Preis und alles weitere sich einstellt, und damit sei die Notwendigkeit von Wirtschaftsplanung aufgelöst. Kritisch formuliert beruht das Ganze auf dem Prinzip der Zerstückelung solidarisch denkender Gemeinschaften in konkurrierende Einzelpersonen oder Einzelfirmen, die nur noch egozentrisch auf die eigenen Bedürfnisse schauen und sie zu Problemen der Ingenieurswissenschaften reduzieren. Dass dies nicht funktioniert, zeigte sich spätestens in den letzten 10 Jahren und insbesondere in der aktuellen Pandemie. Während in den späteren Vorlesungen einige einschlägige Alternativen zum freien Markt, wie die Genossenschaft, die Common-Based Peer Production und das Commoning dargelegt wurden, ist an dieser Stelle ein Gedankenstrang, der von mir nur einmal formuliert und nicht ausgeweitet wurde, hervorzuheben. Wenn nach Hayek freie Märkte Informationssysteme und sozusagen mediale Institutionen sind und wenn darüber hinaus Ökonominnen heutzutage in Kollaboration mit Programmiererinnen, Informationsingenieurinnen, Juristinnen etc. alles nicht nur in Waren, sondern in kompetitive Marktsysteme umgestalten, dann bedeutet dies doch, dass andere Institutionen wie etwa der Bazar, das Theater, das Festival, das Forum, vielleicht ja sogar die Universität ebenso als Informationssystem fungieren und Hinweise für die händeringend gesuchten alternativen Architekturen und Strukturen bieten könnten. Diesen Ansatz könnte ich im nächsten Semester weiterentwickeln, doch dazu später mehr. Alternativ zur Frage nach Nichtmärkten und Alternativen wurde, wie gesagt, die Frage nach anderen Arten, soziale Medien zu gestalten und die Rolle von Algorithmen dabei verfolgt. Hier ging es um Filterverfahren, die lediglich die Ähnlichkeit als Grundrelation sozialer Verbindungen annehmen und damit andere Formen der Relationen ausschließen, was zu Konzentrations- und Polarisationseffekten führt. Es wäre die sorgfältige Vermittlung von Konflikten, die ebenso soziale Verbindungen generieren könnten, in Betracht zu ziehen. Dabei schlug ich vor, dass wenn es um die Anreize der neuesten Nachrichten und Ereignisse in sozialen Netzwerken geht, unangenehme, ungewöhnliche und kritische Inhalte nicht einfach weggefiltert, sondern wie beim Microtargeting gezielt platziert werden könnten, mit dem transparenten Ziel, durch die Rezeption der unerwarteten Nachrichten und Beiträgen die Diversität und Heterogenität zu fördern. Noch genereller formuliert, müssten soziale Medien nicht zur Verfestigung von Vorurteilen dienen, sondern zur Meinungserweiterung. Das Anti-Clustering, das ich exemplarisch in der 12. Vorlesung erwähnte, zeigt, dass einige der statistischen und komputatorischen Mittel dazu bereits vorhanden sind. In der 10. Vorlesung habe ich auf den relativ neuen Forschungszweig der Informationswissenschaften verwiesen, der innerhalb des Bereichs der personalisierten Empfehlungssystemen, Recommender Systems, das Thema des sogenannten glücklichen Zufalls, auf Englisch Serendipity, erforscht. Dieser Bereich ist sicherlich ebenso hilfreich. Dabei müsste darüber hinaus auch ähnlich wie beim Marktdesign reflektiert werden, wie Anreize geschafft werden können, störende, unbequeme Informationen überhaupt zu rezipieren. Der Aufbau alternativer sozialer Netzwerke wäre dabei Teil der Free and Libre Open Source Software Bewegung, die ein erhöhtes Maß an Engagement mit sich zieht, wofür dann mehr Freiheit und Selbstbestimmung etwa in der Ausgestaltung der Filter, Anzeigemechanismen, Datensicherheit etc. offeriert werden. Dieser Weg würde ein Netzwerk aktiv lernender Benutzerinnen benötigen, das gemeinschaftlich gestaltet und programmiert wird, sodass es für alle Beteiligten einen Nutzen hat. Daten, Wissen, Arbeitsaufwände und Erträge könnten so genossenschaftlich organisiert und verteilt werden. Am Ende der 14 Vorlesungen Kritik der reinen Computation hoffe ich ein wenig Licht in die dunklen Gefilde der meist unbeachteten Mechanismen und Operativitäten der algorithmischen Maschinerie des digitalen Kapitalismus gebracht zu haben, um so im Sinne einer Aufklärung die Infrastrukturen und Automatismen der misslichen Lage, in der wir uns befinden, zu entbergen, nur um zu erkennen, dass die komplizierten Verflechtungen und Interdependenzen mit einfachen Mitteln niemals gelöst werden können. Eine Aufklärung, die nur Klarheit zeitigt und alles bereinigt, ist nicht nur gefährlich, sondern erzeugt Lösungen und Instrumentalisierungen, die nur Dunkelheit statt mehr Licht mit sich bringen. So verstanden wirkt solch eine Aufklärung antiaufklärerisch. Die Aufklärung, wie sie nun am Horizont der Kritik der reinen Computation auftaucht, klärt zwar auf, doch nur, um noch kompliziertere Strukturen, Zusammenhänge, Probleme freizulegen. Dies ist darüber hinaus nicht nur im passiv-analytischen Sinne gemeint, sondern auch aktiv mitgestaltend. Um Computation zu verstehen, muss computerisierend gearbeitet werden. Das heißt, dass weder rein textuelle noch klangliche noch visuelle Ansätze ausreichen, sondern es muss, wie dies auch Donna Haraway vorschlägt, ironisch und operativ modellierend vorgegangen werden. Um uns nicht von fremden Mächten maschinisieren zu lassen, müssten wir uns eigenmächtig, selbstbestimmt, gemeinschaftlich, solidarisch algorithmisieren, um so neue Formen der Computation zu kultivieren. Für das kommende Sommersemester plane ich hier weiter anzusetzen, um einige der noch offenen und losen Enden miteinander zu verbinden. Die kommenden Vorlesungen werden im Rahmen von Computation und Commoning gehalten. Computation wird also weiterhin kritisch und historisch, archäologisch, genealogisch untersucht, nun aber explizit in Bezug auf die Frage, wie Prozesse des Miteinanderteilens und des gemeinschaftlich-solidarischen Zusammenlebens gestaltbar, verbesserbar und lebenswerter gemacht werden könnten. Neue Themenfelder der Computation, die ich neben der Graphentheorie untersuchen möchte, wären die Warteschlangentheorie, die Votingtheorie, Auktionstheorie und Spieltheorie. Selbstverständlich wären auch die Modelle der in der 13. Vorlesung erwähnten heterodoxen Wirtschaftswissenschaften des Commonings und ihre Kopplung mit der Kybernetik und der Komplexitätsforschung ebenso zu untersuchen. Vielen Dank fürs Zuhören.